Ich grüße Sie ganz herzlich bei diesem Gottesdienst und freue mich, dass Sie gekommen sind. Ausnahmsweise drei Vorbemerkungen an dieser Stelle. Einmal, dieser Gottesdienst wird vom Evangeliumsrundfunk mitgeschnitten und am 26. Februar ausgestrahlt. Zum anderen, wir begehen heute den Bibelsonntag. Der Predigttext dazu ist aus dem Daniel-Büchlein, das 5. Kapitel. Heute, das ist das 3., singt die Stuttgarter Kantorei unter Kai Johansen. Und wir hören jetzt diese Kantorei mit einem Satz von Leonhard Lechner: Nun schein, du Glanz der Herrlichkeit. Danach singen wir gemeinsam zu Beginn das Lied: Herr, öffne mir die Herzenstür. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wünsche Ihnen hier in der Stiftskirche und draußen an den Radiogeräten, dass das Wort des Psalmisten wahr wird: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir beten im Wechsel den ersten Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und seine Blätter verwelken nicht. Aber so sind die Gottlosen nicht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Herr, wir sind hierher gekommen, um dein Wort zu hören. Wir sind gekommen, weil wir wissen, dass nicht genügt, was wir uns selber sagen, sondern dass wir von deinem Wort leben. So gib, dass wir in dieser Stunde nicht nur selber reden. Rede du. Lass uns nicht leer ausgehen, lass keinen ohne Trost und ohne, dass er ein Stück deines Willens gesehen hat. Amen. Der Chor singt von Johannes Brahms den ersten Teil der Motette »Schaff in mir, Gott, ein reines Herz«. im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, heißt es: Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Amen. Und nun singen wir das Lied 176, Straf mich nicht in deinem Zorn. 176, die Verse 1 bis 3 und 6. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer draußen, wir lesen aus dem Daniel-Büchlein, Kapitel 5. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die weisen Gelehrten und Wahrsager herbeiholen sollte. Und er ließ den Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreiche sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seine Mächtigen wurde Angst und Bange. Da wurde Daniel vor den König gebracht, und er sprach: So lautet die Schrift, die dort geschrieben steht, Mene, Mene, Tegel, Ufar, Sin, und sie bedeutet dies, Mene, das ist, Gott hat ein Königtum gezählt und beendet. Tegel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und so leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und in Medern und Persern gegeben. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Amen. Ein handgeschriebener Lebenslauf ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen. So lesen es viele, die sich um eine Stelle bewerben. Warum handgeschrieben? Maschinengeschrieben mit elektrischer Schreibmaschine getippt? Oder computergeschrieben mit Tintenstrahldrucker ausgedruckt? Oder gar kunstgeschrieben mit wunderschönen Federn hingemalt? Das wäre doch alles eindrücklicher und lesbarer und hilfreicher. Warum ist ein handgeschriebener Lebenslauf verlangt? Das andere ist doch alles verwackelt und verwischt, Kuli geschrieben, Tinte geschrieben. Warum ein handgeschriebener Lebenslauf? Doch einfach deshalb, weil ein handgeschriebener Lebenslauf den Menschen zeigt, so wie er ist. Ein Foto kann mit ein paar Strichen retuschiert werden. Ein Gesicht kann mit ein bisschen Schminke aufgefrischt werden. Oder eine Schwäche kann mit wenigen Worten überspielt werden. Aber eine Handschrift offenbart das eigentliche Wesen des Menschen. Liebevoll oder radikal, herrschsüchtig oder niedlich, ausgeglichen oder unruhig. Die Handschrift zeigt den Menschen so, wie er ist. Wer also den Menschen kennen will, muss eine Handschrift kennen. Und wer den Menschen verstehen will, muss eine Handschrift verstehen. Und wer den Menschen entziffern will, der muss seine Handschrift entziffern. Und das gilt eben bei Gott auch. Ein paar theologische Bücher im Schrank helfen nicht weiter. Ein paar fromme Gefühle in der Brust helfen nicht weiter. Ein paar theologische Gedanken im Gedächtnis, die helfen erst recht nicht weiter. Wer Gott kennen will, muss eine Handschrift kennen. Und wer Gott verstehen will, muss eine Handschrift verstehen. Und wer Gott entziffern will, der muss seine Handschrift entziffern. Aber das ist die Frage, hat Gott eine Handschrift? Dass der Tod eine hat, das wissen wir. Jeden Morgen, wenn wir die Zeitung aufschlagen und die Anzeigen überfliegen, dann ist die schwarze Schrift des Todes unübersehbar. Der Tod schreibt eine schreckliche Handschrift. Und dass die Krankheit eine hat, wissen wir auch. Jeden Abend, wenn die Schmerzen kommen und die lange Nacht bevorsteht, dann ist die kalte Schrift der Krankheit unübersehbar. Die Krankheit schreibt eine schreckliche Handschrift. Und dass das Leid eine hat, wissen wir auch. Jeden Tag, wenn wir von Kummer und Elend gezeichnet sind, ist die Handschrift des Leids unübersehbar. Die Handschrift des Leids, die seelenlose Handschrift des Leids. Das Leid schreibt eine seelenlose Handschrift. Aber schreibt Gott per Hand? Greift Gott zur Feder? Hat Gott eine Handschrift? Daniel 5 gibt eine eindeutige Antwort. den Partygästen gingen die Augen auf. Die Gipswand des Ballsaales wurde zur Wandtafel des Himmels. Keiner konnte mehr es übersehen. Gott schreibt, ihm macht kein Tremor, kein Zittern zu schaffen. Gott schreibt, ihm fällt kein Griffel aus der Hand. Gott schreibt, er hat alle Schreibgeräte zur Verfügung. Gott schreibt, der unser Gott, der hört und sieht und läuft und spricht, der schreibt auch. Und zwar plötzlich, verschlüsselt und persönlich. Dies wird uns in diesem Text näher erläutert. Gott schreibt plötzlich. Lange kann er schweigen. Lange Zeit kann er nichts von sich hören lassen. Eine halbe Ewigkeit kann er die Leute sich selbst überlassen, so wie in Babel. Dem Gott Israels wurde seine Ohnmacht bescheinigt und dem Volk Israel die Allmacht der Gottkönige demonstriert. Deshalb bauten sie eine riesige Mauer, 52 Kilometer lang. Deshalb bauten sie einen riesigen Tempel, 8 Stockwerke hoch. Deshalb bauten sie einen riesigen Garten, 3 Quadratkilometer. Und deshalb baute Belsazar, das war die Bauleistung des letzten und degenerierten Sprosses dieser Königsdynastie, er baute eine riesige Kneipe mit 1000 Plätzen. Dort wollte er sich als höchster König präsentieren und sich als höchster Gott intronisieren. Deshalb wurde die Hot Volley aus dem ganzen Lande eingeladen. Deshalb wurde das Beste aus Küche und Keller aufgetischt. Und deshalb wurde das große Fass aufgemacht. Und deshalb ließ er sich einen tollen Gag einfallen. Eine einmalige Nummer, eine Überraschung, die sie nie wieder vergessen sollten. Die heiligen Geräte, die sein Vater aus Jerusalem mitgebracht hatte, die wurden hereingebracht und vollgemacht. Wie hat Heinrich Heine gedichtet? Und der König ergreift mit Frevlers Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und ruft laut mit schäumendem Mund, Jahwe, dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Und plötzlich griff Gott ein. Und plötzlich griff Gott zu. Und plötzlich ließ dieser Gott eine Nummer steigen, die wahrlich nicht im Festprogramm vorgesehen war. Auf der Wand, direkt dem König gegenüber, tauchten Zeichen auf. Mene, mene, tegel, ufa, sin. Zeichen tauchen immer auf. Der Gott, der im Dunkeln ist, schreibt plötzlich mit hellen Zeichen. Matthäus spricht von den Zeichen der Zeit. Zugegeben, sie haben nicht immer einen so geisterhaft dramatischen Charakter. Denn Gott schreibt ja nicht nur auf Gipswände. Er kann auch auf asphaltierten Straßen schreiben, wenn ein Verkehrsunfall uns plötzlich aus dem Rhythmus des Alltags bringt. Er kann auch auf bedrucktem Papier schreiben, wenn eine Todesanzeige ins Haus flattert und uns den Tod eines lieben Menschen ankündigt. Er kann auch auf einem ausgefüllten Krankenschein schreiben, wenn uns eine Krankheit alle Pläne zunichte macht. Er kann auch mit vielem Wasser schreiben. Er kann mit Beben der Erde schreiben. Es gibt überhaupt nichts, auf was und mit was er reden kann. Wo hat er bei Ihnen geschrieben? Wo hat er bei Ihnen geschrieben? Sicher. Man kann alles hinterfragen und erklären. Hätte Belsazar im Jahre 1995 gelebt, dann wäre eine Gutachterkommission zusammengetreten und in einem Gutachten hätten sie dem Hausherrn bescheinigt, dass diese schriftähnlichen Risse von einem kräftigen Düsenknall herrührten. Er solle möglichst schnell die Tiefflugschneise über dieser Bierschwemme sperren lassen, damit nicht weiterer Schaden über ihn kommt. Wir haben erstaunliche Fähigkeiten, die Warnzeichen Gottes zu entschärfen. Eine Erdrindenverschiebung löste das Erdbeben aus. Ein Aquaplaning führte zum Verkehrsunfall. Eine kleine Erkältung führte zu der schweren Krankheit. Ein angeschlagenes Herz führte zum Tod. Und die Bibel sagt,
Er hat seine Hand im Spiel. Er ruft sich in Erinnerung. Er setzt die Zeichen. Gott schreibt plötzlich. Aber das ist das Zweite. Er schreibt verschlüsselt. Der König war weiß wie die Wand. Den Herrschaften gefror das Lachen auf den Lippen. Todesangst schlich sich durch die Reihen. Selbst die schnell herbeigeeilten Hofgelehrten mussten passen. Handschriftexperten standen vor verschlossenen Ruten. Alle Experten waren am Ende mit ihrem Latein. Doch die Magier kamen. Doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Die hochgepriesene babylonische Gelehrsamkeit war ein einziger Flop. Aber bevor die Tür endgültig ins Schloss fiel, ging sie in dieser Prunkschwemme noch einmal auf. Daniel erschien, dieser Gefangene aus Juda, dieser Musterschüler am Hofe, dieser spätere Staatssekretär in der Regierung. Er las und er übersetzte. Mene, Gott hat dich gezählt. Tegel, Gott hat dich gewogen. Upharsin, Gott hat dich zu leicht befunden und deshalb deinen Thron zersägt. Er lässt sich nicht immer unterdrücken. Er lässt sich nicht immer ausblenden. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Hatte Daniel Linguistik studiert? Hatte er graphologische Studien betrieben? Oder hatte er gar okkulte Beziehungen? Er hat den Geist des heiligen Gottes, sagt die Königin Mutter. Er hatte die Gabe von oben. Er hatte die Begabung vom Himmel. Er kannte die Hand Gottes und deshalb konnte er die Handschrift Gottes lesen. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörer, die Zeichen der Zeit, die Gott in unser Leben und in unserer Welt schreibt, sind nicht ohne weiteres zu erkennen. Ein paar Augen im Kopf genügen nicht, um sie zu entziffern. Es braucht den Heiligen Geist, um die Minitegel ihres Lebens als Signale Gottes zu verstehen. Schauen Sie nach Golgatha. Dort hat Gott in hellsten Leuchtbuchstaben geschrieben. In greller Plakatschrift leuchtete diese Schrift Ecce Homo. Seht, welch ein Mensch von der Spitze des Holzes. Und doch sagte der eine, das ist ein Lump. Der andere sagte, das ist ein Hochstapler. Der dritte sagte, das ist ein Verbrecher. Und nur einer, der Hauptmann, der Leiter des römischen Exekutionskomitees, der sagte, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Der Heilige Geist ist der Sprachschlüssel für Gottes Schrift. Ohne ihn verwechseln wir seine Schriftzeichen mit zufälligen und erklärbaren Vorkommnissen. Aber mit ihm werden auf einmal Ereignisse, die urplötzlich in unser Leben hereinplatzen, zu Anreden Gottes. Wissen Sie? Mitten in der verhauenen Arbeit, mitten in der zerbrechenden Freundschaft, mitten in den Schmerzen der Krankheit, mitten in der Trauer, da mittendrin blitzt es auf. Dieser Gott hat mich nicht abgeschrieben. Er schreibt mich an, er gibt es mir handschriftlich. Ich mag dich, ich habe dich nicht vergessen, ich liebe dich, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Gott schreibt verschlüsselt, aber er schreibt persönlich. Das ist das Dritte. Er schreibt persönlich. Er hat seine Schrift nicht in die Sterne gesetzt, sondern an die Wand des Saales geschrieben. Er hat sie nicht mit Donnerstimme aus der Ewigkeit entziffert, sondern durch die Predigt eines frommen Mannes. Mein König, sagt Daniel, Gott der Höchste, hat deinem Vater Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Damit ist sofort das Zentralthema angegeben, auf das jedes Zeichen hinweisen will. Gott hat gegeben. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Damit hat er uns Arbeitsplatz und Wohnplatz gegeben. Er hat den Menschen den Odem eingeblasen. Damit hat er uns das kostbare Leben gegeben. Er hat Himmelswesen zu Schutzengeln abkommandiert. Damit hat er uns sicheren Personenschutz gegeben. Er hat Mächten und Gewalten Paroli geboten. Damit hat er uns eine feste Zuversicht gegeben. Er gab den Ausblick auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Damit hat er uns eine ganz große Zukunft gegeben und er gab mehr. Er gab seinen einzigen Sohn auf diese Welt. Damit hat er uns Freude und Vergebung gegeben. Seht, was hat Gott gegeben? Seinen Sohn zum ewigen Leben. Was gibt es, was er uns nicht gegeben hat? Was gibt es, was er uns nicht gibt? Und was gibt es, was er ihnen nicht geben will? Darauf sollen wir gestoßen werden. Daran sollen wir erinnert werden. Die Zeichen sollen uns erneut sagen, Gott hat uns gegeben, Gott gibt dir. Belsazar wollte das nicht. Belsazar wollte es billiger haben. Belsazar wollte nur erschrecken, nicht umkehren. Deshalb wurde in derselben Nacht Belsazar von seinen Knechten umgebracht. Das muss nicht unser Ende sein. Unser Leben darf anders auflaufen. Die Zeichen stehen auf Grün. Die Zeichen stehen auf Hoffnung. Der Ballsaal des kleinen Herrschers, der wandelt sich zum Thronsaal des allerhöchsten Gottes. Nicht mehr Adel und Militärs und Diplomaten sind eingeladen, sondern Lahme und Krüppel und Blinde. Nicht mehr dieser Becher zum Wohle der Götter wird herumgereicht, sondern der Kelch des Heils zur Vergebung der Sünden. Nicht ein Majestätsmahl wird zelebriert, sondern das Abendmahl wird gefeiert. Das große Fest ist im Gange. Der große König, unser Herr, feiert in großer Runde und er will alle dabei haben. Jeder leere Stuhl ist ihm ein Schmerz. Doch weil er alle dabei haben will, deshalb lädt er ein. Deshalb greift er zu Väter und deshalb schreibt er ihnen persönlich. Konnten Sie es entziffern? Konnten Sie es erziffern? In Ihrem Leid, in Ihrer Trauer, in ihrem Schock, in ihrem Versagen. Konnten sie es entziffern? Gott lädt sie ein zu seinem Fest. Deshalb ist's passiert. Gott lädt sie ein zu seinem Fest. Amen. Erhebt er sich, unser Gott. Wir singen das Lied 183. 183, die Verse 1 und 4. Herr unser Gott, dir allein gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Dich beten wir an. Du hast die Weltmacht und kein anderer. Und du hältst bis zum heutigen Tag deine Schöpfung über dem Abgrund. Herr, für die Machthaber in der Welt bitten wir dich, dass sie erkennen, dass ihre Macht nur geliehen ist von dir. Herr, für die Opfer von ungerechter Machtausübung bitten wir dich. Für die besonders, die um ihres Glaubens willen Verfolgung leiden und unterdrückt werden. Wir denken in Sonderheit an die Christen im Südosten der Türkei, im Sudan, in Ruanda, an die Opfer der Gewalt im ehemaligen Jugoslawien und in Russland. Stehe du ihnen bei und nimm dich ihrer an. Herr, unser Gott, für uns bitten wir dich, die wir uns von so vielem beeindrucken und blenden lassen, die wir uns so ohnmächtig fühlen, wenn wir an die Mächte denken, die uns bestimmen. Lehre uns, die Mächte zu durchschauen, die sich zu Göttern aufspielen. Lehre uns den aufrechten Gang und gib uns den Glauben, dass du den Sieg behältst. Herr, wir freuen uns schon auf den Tag, an dem du deine Herrschaft aufrichten wirst und das letzte Mal feierst. Lass uns dann dabei sein, wenn dir Lob, Preis und Ehre gesungen wird in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserem Gott die Ehre. 233, Vers 8. Liebe Gemeinde, wie könnte es anders sein? Das Opfer geben wir heute dem Evangeliumsrundfunk. Er tut einen wichtigen Dienst. Seit kurzer Zeit kann er auch über den Satelliten Astra in ganz Europa empfangen werden. Also auch dort, wo die Stimme des Evangeliums stumm gemacht wurde. Sie helfen mit ihrem Opfer, dass auch an anderen Orten, an schwierigen Plätzen, in Dunkel geworden der Bibelsonntag gefeiert werden kann. Ich danke den Mitarbeitern aus Wetzlar, voran Herr Bühler, für seinen Dienst und ich danke Ihnen für Ihr reichliches Geben, vergelt's Ihnen Gott. Am Dienstag ist die Stunde der Bibel, das Thema lautet Mut für morgen, wenn die Unlust zu schaffen macht. Jona Kapitel 1, Beginn 20 Uhr in der Schlosskirche am Dienstag. Herzliche Einladung. Die Aktion Vesperkirche in der Leonhardskirche läuft. Menschen in Schwierigkeiten können dort ein warmes Essen bekommen. Gutscheine zum Preis von 5 Mark die an Bedürftige weitergegeben werden können, gibt es anschließend in der Turmvorhalle. Bibellesungen sind täglich von Montag bis Samstag 12.15 Uhr, 12 Minuten Gottesdienste von Montag bis Donnerstag 17.15 Uhr in der Stiftskirche, Freitag 19 Uhr, Stunde der Kirchenmusik. Wir danken herzlich dem Chor. Er singt jetzt noch einmal aus der Motette von Johannes Brahms, Tröste mich wieder. Und nach dem Segen singen wir Verleih uns Frieden gnädiglich 139. Zum Abschluss spielt Kai Johansen die Fuge A-Dur von Johann Sebastian Bach. Aber jetzt der Chor. Gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in die neue Woche und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.